herzlich willkommen zur 8. Folge der 3. Staffel von Fast and Curious. Nach dem Wiesenwahnsinn letzte Woche sitzen wir diese Woche brav und nüchtern, also Lea ist krank, aber nüchtern, in Berlin vor dem Mikro und freuen uns wie immer ein Keks, diese wöchentliche Stunde miteinander verbringen zu dürfen und haben so tolle Themen, dass wir jetzt gleich reinstarten.
Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über die derzeitigen Events, die anstehen, ob der Körper das schafft oder nicht, und Updates zu Gründungen und Investments. Im Deep Dive sprechen wir heute mit der wundervollen Franziska van Almsick über Leistungsdruck und ob dieser Fluch oder Segen ist. Bei Was bewegt dich spreche ich darüber, wie man wirklich Mentoren findet. Und bei Meine Frage an beantworten wir heute die Frage, was wir derzeit lesen. Das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen. Und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber, und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende.
Ketchup. Ja, ich wollte gerade anfangen mit diese Woche hat es in sich und dann dachte ich, ich klinge wie so eine festgesteckte.
So fängst du immer an.
Genau, wie so eine Schallplatte, die hängen geblieben ist aus puh, jetzt aber gerade viel. Und das irgendwann so, Verena, merk's mal, ja, merk's mal, wie voll dein Leben ist. Aber ist okay.
Also du hast es dir ja ausgesucht.
Ich habe es mir so ausgesucht und die Woche hatte es in sich. Aber auch mit wieder so viel Schönem. Also so war ich zum Beispiel beim Veuve Clicquot Business Award, Business Woman Award mit Philipp gestern Abend und der war in der Jury und ich fand's mega. Ich war so plus eins. Ich musste einfach mega nur dekorativ in der Ecke rumstehen und habe ich natürlich auch super gemacht und fand's einfach so schön, dass ich überhaupt keine Aufgabe hatte, außer mal da zu sein und mich zu freuen mit diesen tollen nominierten Frauen und ja, mich mal wieder in Schale zu schmeißen. Also das war ein großes Setting da in der französischen Botschaft. Dann gibt's auch nur Champagner und Wasser, wie das die Franzosen halt so machen, ne?
Och, macht man also, da mal mit.
Nimmt
man
mal
sich
mit.
Mal drauf ein. Und sag mal, wer hat gewonnen?
Gewonnen hat Sarah Brun, ne? Von
ja,
Social
wow,
Bee,
von Social
die jetzt auch
ach,
im BMBF ist, die ganz toll ist. Und Nina Mannheimer, die eine App für die Landwirtschaft entwickelt hat, wie eben Landwirte viel CO2-schonender und ressourcenschonender ihre Felder bestellen können sozusagen. Und ja, waren tolle Frauen nominiert und war ein richtig guter Abend. Aber bin natürlich viel zu spät ins Bett gegangen, um dann heute Abend zu Tribute to Bambi zu gehen, um wieder zu spät ins Bett zu gehen. Kann ich also jetzt schon antizipieren.
Aber wir hätten uns bei beiden Veranstaltungen gesehen. Hätte ich nicht das, was ich gerade habe, und würde ich flach liegen. Aber ansonsten wäre ich da voll all in mit dir gegangen.
Ja, ich finde es auch echt traurig, dass du das nicht tust, denn mein Mann kommt heute Abend zu spät. Das heißt, ich wäre super gerne mit dir über den roten Teppich gelaufen. Aber nun gut. Und ich habe mir ein Kleid geliehen für heute Abend bei so einem Kleider-Rental. Und das ist aber leider irgendwie bei irgendeiner Paketstation abgegeben worden. Also schauen wir mal, was ich heute Abend anziehe.
Heute einfach mal nackig.
Ansonsten wollte ich dir erzählen, auch da hast du ja immer abgesagt, dass ich ja schon diverse Salonabende jetzt bei uns gemacht habe. Und dass die einfach so schön waren und dass es einfach so schön ist, dieses Menschen zusammenbringen und über verschiedene Themen sprechen und dass wir auch mal so einen Fast and Curious Abend machen müssen und irgendwie tolle Leute einladen.
Ja. Aber Verena, kannst du einmal, weil ich das wirklich spannend finde, meine Mutter hat das auch ein paar Mal organisiert, einfach aus ihrem Umfeld, und das waren jetzt nicht die Leute, die du da hast. Also deine, die du einlädst, die sind ja sehr bekannt. Und meine Mutter hat das einfach so aus ihrem Umfeld gemacht. Da war dann eine Architektin oder eine Künstlerin oder so. Kannst du einmal erzählen, wie du das machst? Weil ich finde, das können echt alle zu Hause nachmachen. Das ist so bereichernd.
Total. Und das ist auch jetzt nicht so, als ob sich bei mir das Who is Who die Klinke in die Hand gibt, sondern das ist auch von Philipps ältester Freund, der aber auch Fußballmanager ist, über Laura Bornmann, die ich eigentlich noch gar nicht so gut kenne, die jetzt gerade Startup-Teams übernimmt, die ich immer mal besser kennenlernen wollte und deswegen dazu eingeladen habe. Also ich kuratiere.
Das ist ja so witzig, Verena, weil die war eine meiner Coaches, als ich vor 1,5 Jahren mal so 10 Coaching-Plätze vergeben habe.
Ach nein.
Im 101 hatte ich Laura Bornmann bei mir als Coachie.
Ach, wie nett. Ja, und die hat so eine positive Ausstrahlung.
Total,
und die musst du ja einfach nur wahnsinnig mögen. Und deswegen habe ich einfach mit Philipp zusammen so einen Tisch kuratiert aus Menschen. Mick Bröker from The Pioneer mit seiner Frau Tina. Also so ganz unterschiedliche Menschen zusammengebracht. Und dann
wie viele
aber ganz
kommen da so?
10 bis 12 passen bei uns an den Tisch. Und dann aber Raum gegeben, auch wirklich mal für private Themen. Also Tina, die Frau von Mick, hat zum Beispiel erzählt, dass sie im engsten Freundeskreis eine Tochter ihrer Freundin hat, die jetzt an Blutkrebs erkrankt ist und dringend eine Knochenmarkspende braucht, und hat dann an dem Abend so total süß für uns vorbereitet, so kleine Flyer, dass wir alle DKMS-Spender werden und ob wir das über die sozialen Medien teilen könnten und so. Also, dass man diese Abende auch so ein bisschen versteht als: Ich darf euch hier auch ansprechen und nutzen für Themen, die mir wichtig sind.
Öffnet.
Und es geht jetzt nicht nur um Smalltalk und wie lecker war es denn. Und es war übrigens aber immer sehr lecker, weil ich mache immer 100% veganes Catering. Und da gibt es einen Wahnsinns-Caterer, die heißen Lumi Dining. Und die machen das einfach so toll, dass hinterher auch der schärfste vegetarische Verweigerer sagt: Mensch, das war aber doch ganz lecker hier heute Abend.
Ich habe ehrlicherweise kommen die, weißt du, nächste Woche ist doch das Erntefest, was wir auf dem Land machen.
Ja.
Und da kommt auch Lumi Dining. Und ich habe sie aber gefragt, ob sie trotzdem ein paar Steaks auf dem Grill grillen kann.
Damit du es dir in deinem Freundeskreis nicht ganz verscherzt. Ja, das verstehe ich. Ja.
Auf dem Land,
also deswegen
halt. Da isst man noch Fleisch.
Da isst man noch Fleisch auf dem Land. Nein, diese Salonabende sind super und das machen wir echt mal zusammen. Lass das mal zusammen machen, dass wir einfach mal überlegen, welche Menschen wollen wir mal zusammenbringen, von wem möchten wir mal mehr erfahren. Aber du, bei dir ist ja auch immer Halligalli, also außer wenn du krank bist. Also What's up?
Also bei mir war ganz viel Wiesn, dann war ich echt relativ viel auch so feiern noch. Ich weiß gar nicht. Du, komisch, dass ich jetzt krank bin.
Komisch. Komisch. Was, im Berghain oder was?
Vielleicht.
Vielleicht.
Und dann war ich aber genau danach, nach dem Clubbing, auf dem Karls Erdbeerhof. Und dann waren wir den ganzen Tag da in den Achterbahnen unterwegs und so. Und jetzt hat mein Körper gesagt: So, und jetzt reicht's mir, Lea. Die Woche war zu viel. Und deswegen bin ich jetzt krank, und es tut mir vor allen Dingen leid, weil ich einfach viele Sachen zugesagt hatte und das gerade alles absagen muss. Und da muss ich jetzt einmal ein großes Dankeschön aussprechen. Du und ich sind ja beide bei derselben Speaker-Agentur, und man denkt ja immer, ja, man kann das ja auch alles selber verhandeln. Nein, Disrupting Minds heißt die. Die machen so einen Hammerjob. Also sowohl haben die wahnsinnig tolle Speaker, und zwar immer Disrupting Minds, Leute, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, die einfach
richtig was Neues mit reingeben in so ein Event. Und dann nehmen die einfach einem alle Arbeit ab. Und ich war so dankbar. Ich habe heute Morgen Sandra angerufen und gesagt, es tut mir so leid, aber ich schaff's nicht auf die Bühne. Es geht einfach nicht. Schreibt sie mir eine Stunde später, ich hab's gelöst, die und die übernimmt. Das und das machen wir später und so weiter, kriegen wir hin. Das ist einfach,
Nein, Sandra ist der wirklich, absolute
Hammer.
Wenn du
so krank bist, ist das einfach die Welt für einen.
Ja, und auch wenn du gesund bist, sind die einfach mega.
Voll, also, ja, das stimmt. Aber wenn ich gesund bin, denke ich immer, das kriege ich auch noch hin. Das kriege ich alles auch noch hin.
Nee. Totale Selbstüberschätzung, aber
total.
Gut.
Naja, und dann habe ich aber trotzdem ja gestern die Zeit genommen für was ganz Wichtiges, eine Herzensangelegenheit, auch schon krank. Und zwar haben wir ein Insta-Live gemacht mit einer App, die heißt Happy House. Und das ist quasi die App für Brustkrebspatienten, wo die ihr Umfeld finden, ihre Community, Fragen stellen können, durchgeführt werden. Also es ist wirklich so therapiebegleitend. Und ich hatte diese Erfahrung ja mit meiner besten Freundin Philippa, die 2017 erkrankt ist, da war sie 29 Jahre alt und dann nochmal später, als sie schwanger war. Und es war einfach so eine intensive Phase und wir haben darüber geredet, wie das ist, wenn man so Schicksalsschläge hat und wie das Umfeld damit umgeht. Und da sind Menschen unfassbar unterschiedlich damit umgegangen. Und du kannst dir ja vorstellen, wie ich damit umgegangen bin. Ich bin in den totalen Aktionismus verfallen.
Total.
Und habe alles recherchiert und alles sofort. Ich war am selben Abend da in Hamburg. Ich habe alles Mögliche geschickt, gemacht, gesucht, besprochen.
Hauptsache
alles
was tun.
Hauptsache ganz viel tun. Und dann sind andere da ganz anders mit umgegangen. Und das war auf jeden Fall ein toller Talk von der Gründerin Stefanie Neumann, die auch diese Krankheitsgeschichte hat. Und ich wollte deswegen einfach sagen, weil eine von 8 Frauen erkrankt an Brustkrebs in ihrem Leben. Und deswegen ist es einfach ein Riesenthema. Und das war gestern ein sehr berührender Talk für mich, weil Philippa da eigentlich nie drüber redet. Die ist sozusagen einfach die Fröhlichkeit und Freude in Person. Und ich fand es so toll, dass sie das gemacht hat, um einander zu helfen. Und jetzt last Insight und last Learning von meiner Seite. Wir haben mit Tenmoin nach einer Woche die 100 Frauen geclosed und fangen jetzt am 24. Oktober mit der ersten Kohorte mit 100 Frauen an. Und ich könnte nicht mehr excited sein. Also ich finde es so toll, ich freue mich so sehr drauf.
Wie toll, wenn man einfach merkt, es ist nicht nur das Produkt, sondern es will auch jemand haben.
Ja, so toll. Und das weißt du ja immer nicht.
Das weißt du vorher nicht.
Nee. Oh, und jetzt sind
wir
dabei noch
die Social Media Likes ist nicht gleich Kundin.
Na, überhaupt nicht. Wirklich überhaupt nicht. Da gab es auch so viele Learnings, ja, Conversion Rates hier und da. Aber jetzt sind wir gerade dabei, diese Learning Journeys zu definieren. Also wie genau wirst du durch diese Wochen geführt? Die Inhalte gibt es ja schon. Also noch richtig viel zu tun. Aber da bin ich richtig dankbar und freue mich da so sehr drauf.
Deep Dive. Sie hat 22 Mal Gold bei Europameisterschaften gewonnen, 2-mal Gold bei Weltmeisterschaften, 4 olympische Silbermedaillen, 6-mal olympisches Bronze. 20 Jahre lang war Franziska van Almsick die deutsche Schwimmerin. 2004 beendete sie ihre aktive Schwimmkarriere, was nicht heißt, dass sie nicht mehr aktiv ist, denn sie ist heute Aufsichtsrätin bei der Deutschen Sporthilfe, engagierte sich als Botschafterin für die FIFA-Fußball-Frauen-WM 2011 und gibt Kindern mit ihrer Stiftung die Möglichkeit, richtig schwimmen zu lernen. Und sie zieht, was mich besonders freut, vom Schwimmbad auf den Fußballplatz um und ist Investorin und Aufsichtsratsmitglied bei Victoria Berlin. Liebe Franzi, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Juhu! Wir freuen uns so sehr, Franzi. Wir sind natürlich absolute Fangirls und du bist ein unfassbares Vorbild. Warst es früher schon und bist es immer noch. Ach und Gott. Deswegen, wenn ich nur eine Frage hätte, Franzi, deswegen muss ich die jetzt sofort am Anfang stellen, wenn ich nur eine Frage hätte, die ich dir stellen dürfte, eigentlich haben wir mehr, dann ist es gerade, wir reden ja heute über Leistungsdruck, Fluch oder Segen, also über Leistung auch generell und den Anspruch an sich selber. Und jetzt bist du auch Mama und Verena und ich ja auch. Und wir hatten letztens über diesen Film geredet, King Richard, wo sozusagen klar wird, dass Serena Williams und Venus Williams auch richtig Gas gegeben haben, um da zu stehen, wo sie heute sind. Und mein Sohn sagt nach diesem Film, sag mal Mama, also für Serena und Venus ist es auch dann nicht so schlimm, wenn sie nur Zweite werden, oder? Und oder wenn sie verlieren, oder? Und ich wirklich in dem Moment dachte ich, um Gottes Willen, what have I done? Das ist so, weil ich so dachte, doch Schatz, das ist für dich furchtbar. Und dann dachte ich so, oh Gott, was haben wir unseren Kindern oder ich jetzt speziell den Kindern beigebracht übers Verlieren? Das heißt, du bist selbst Mutter. Was bringst du deinen Kindern bei übers Verlieren?
Ja, das ist echt ein zweischneidiges Schwert, ja. Also das ist gerade heutzutage ja wahnsinnig schwer geworden. Verlangt man zu viel und gibt man zu viel Gas und will man zu viel, dann heißt es irgendwie, man übt zu viel Druck aus tatsächlich. Aber also mir würde nie über die Lippen kommen, du, das ist nicht schlimm, wenn es nicht gut läuft und wenn du Letzter wirst. Also den Satz versuche ich zu meiden in meinem Repertoire. Sollte er mir doch auf der Zunge liegen, dann schlucke ich ihn runter, weil das geht gar nicht. Aber ich glaube, es ist echt schwierig, ne? Also gerade bei seinen eigenen Kindern. Also ich glaube, ich bin anderen Kindern zum Beispiel gegenüber viel tougher. Also ich würde von anderen mehr verlangen als von meinen eigenen Kindern.
Ach, komischerweise, ja, okay.
Komischerweise, weil man ja doch so ein bisschen, ich glaube, bei mir hängt das aber drin, dass ich noch so eine Vergangenheit habe, ne? Und dass meine Kinder mittlerweile schon wissen, auch was ich irgendwie gerockt habe. Und da sind dann Vergleiche immer ein bisschen blöd. Also ich versuche mich aus der Nummer eigentlich so ein bisschen rauszuziehen, weil sie eh wissen, was ich geleistet habe. Jetzt der Größere, mein Älterer ist 15, der wahrscheinlich noch mehr als mein Kleiner. Aber die wissen, was ich mal geleistet habe und dementsprechend...
Willst du denen nicht so einen Druck machen?
Will ich denen nicht so einen Druck machen, aber den machen sie sich, glaube ich, auch selbst. Also ich glaube, das Schlimmste, was man eigentlich haben kann, ist erfolgreiche Eltern. Also ich meine, es ist ja eigentlich toll, weil
so.
es ist natürlich eine tolle Vorbildfunktion, die man hat, aber für die Kinder selbst ist natürlich ätzend, weil immer alles super läuft und wenn die Eltern erfolgreich sind, dann muss man sich echt was einfallen lassen.
Ja, und das ist ja eigentlich interessant, weil man ist ja gefangen genau zwischen diesen zwei Dingen. Ja, einerseits sagst du, nein, Schatz, ist alles gut und willst nicht zu viel Druck machen, weil du denkst, ich bin ja eh schon sozusagen etwas, an dem man sich dann so abarbeiten kann. Und zum anderen haben wir natürlich auch irgendwie alle einen krassen Antrieb. So, und das denke ich manchmal, Lea und ich kriegen so oft das Feedback so, wie viel arbeitet ihr denn und ist nicht auch irgendwann mal gut und wir werden auch immer wahrscheinlich als die krassesten Burnout-Kandidatinnen gehandelt und so. Und dann denke ich so, warum ist es eigentlich nicht mehr okay, so viel für einfach eine Sache zu brennen und zu arbeiten, weil man sie einfach so gerne macht. So, und du warst ja nun wahrscheinlich was, wie viele Stunden am Tag im Becken?
Ach Gott, 7 Stunden am Tag habe ich Sport gemacht, richtig in meiner Profikarriere, also zu Hochzeiten. Und davon war ich tatsächlich 5 im Wasser. Das hat wahrscheinlich krass. Irgendwie, da ist ausschlaggebend, dass ich heute das Wasser meide und heute gar nicht mehr reinspringe. Also wenn der große Zeh im Wasser landet, dann ist auch gut. Also muss schon viel passieren, bevor ich mal reinspringe.
Hast keinen Bock mehr auf nasse Haare, ja?
Ganz genau. Nasse Haare geht irgendwie so gar nicht. Aber es ist tatsächlich irgendwie so, dass das stimmt schon. So dieser Leistungsgedanke und der Gedanke, sich selber zu fordern und vor allen Dingen ja auch gewinnen zu wollen, ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Wobei ich jetzt gerade überlegt habe und dachte, ich glaube auch so ein großer Unterschied zum Beispiel zu meinen Gegnerinnen früher war, dass ich immer an mir selbst gearbeitet habe. Also das ist mir aufgefallen, auch während meiner sportlichen Karriere. Ich habe nie gegen die 7 restlichen Schwimmer in meinem Finale gekämpft oder bin gegen sie geschwommen, sondern ich bin immer gegen mich selbst geschwommen. Ich wollte immer besser sein als ich selbst. Also das war eigentlich mein Antrieb. Und manchmal vermisse ich das zum Beispiel bei unseren Kindern, dass es immer der Blick nach rechts und links ist. Und dann heißt es, naja, also ich habe jetzt eine 2 bekommen im Mathe-Test, aber du, der Rest, Mama, der Rest der Klasse war jetzt auch nicht so schlecht. Also die 2 war jetzt die beste Note. Und dann stehe ich natürlich da und da sage, du gibst dich jetzt zufrieden, weil deine Kumpels auch eine 2 oder eine 3 hatten. Ich sage, das ist doch nicht, also ich meine, dein Anspruch sollte eigentlich sein, besser zu sein und besser vielleicht zu sein als beim letzten Mal. Ich glaube, das ist wirklich dieses Messen, dieses Gegeneinander-Messen ist im Zweifel einfach der falsche Weg. Also Leistung zu erbringen, aber immer bei sich
andere.
Selbst.
Ja.
Ganz genau. Aber immer bei sich selbst anzufangen. Und dann kann auch niemand bemessen, ob man ein Burnout-Kandidat ist oder nicht. Also wir haben uns jetzt kennengelernt und ihr 2, ihr explodiert vor Energie. Also ich kann allen da draußen nur sagen, Burnout ist dann noch in weite Ferne. Also bevor die beiden einen Burnout kriegen, kriege ich wahrscheinlich einen Burnout.
Vom Zugucken, ja.
Nur vom Zugucken. Also deswegen glaube ich, es geht immer um einen selbst. Und ich glaube, das ist der Key, dass wir vergessen haben, in so vielen Bereichen unseres Lebens, auf uns selbst zu gucken,
ja,
und für uns selbst da zu sein und bewusst das Leben zu leben und nicht immer, es ist immer wichtig, was haben die anderen an, wie läuft's bei denen, und wir geben uns zufrieden, wenn es bei den anderen scheiße läuft, dann brauchst du ja bei uns nicht Bombe laufen, dann ist ja super schon gut genug. Und für mich ist super nicht genug. Für mich, ich muss immer einen Ticken mehr machen, als ich eigentlich kann.
Total spannend. Und jetzt hast du eben schon gesagt, also wir haben über Kindheit gesprochen und das, was du so geleistet hast. Und jetzt bist du deinen ersten Weltrekord mit 16 geschwommen, über Nacht zum deutschen Sportsuperstar geworden und hast ja aber trotzdem danach nicht aufgehört, sondern weiter total Gas gegeben, Erfolge eingesammelt und so weiter und so fort. Das heißt, wie gehst du denn mit Erfolgen eigentlich um? Ist der Erfolg für dich sozusagen, hängst du dem lange nach? Hält der so richtig und du merkst, ich hab's geschafft? Oder ist das quasi so der erste Schritt schon wieder zum nächsten Ziel?
Also wahrscheinlich jetzt im Nachhinein mit vielen Jahren Abstand denke ich, manchmal hätte ich den Erfolg besser auskosten sollen oder können, weil ich dafür nicht der Typ bin. Und das bin ich bis heute nicht. Also wenn ich heute was sensationell mache, dann freue ich mich spätestens, bis ich ins Bett gehe und morgen fängt ein neuer Tag an und dann geht das Rennen irgendwie von vorne los.
Kommt mir sehr bekannt vor, ja.
Das ist so manchmal ins eigene Knie schießen, ja. So, also ich wünschte, ich wäre in der Beziehung ein bisschen anders, das bin ich aber nicht. Und dann bin ich auf der anderen Seite dankbar, dass es so ist, weil im Zweifel auch das genau das ist, was dich jeden Tag wieder antreibt. Weil sich suhlen am nächsten Morgen in seinem Bett und irgendwie sich einreden, wie geil man ist, da kommt man halt auch nicht vorwärts und da verliert man sich selber, glaube ich, so ein bisschen aus der Hand. Und deswegen war das bei mir tatsächlich so, sämtliche Medaillen, und das ist eigentlich eine ganz witzige Anekdote, mir fehlen bis heute irre viele Medaillen. Und mir fehlen auch olympische Medaillen. Also ich habe ich habe insgesamt 10 Stück, aber ich habe irgendwie nur noch 6. Also ich habe 4 so verlegt oder so weggegeben.
Klingt wie leer.
Ich hätte sie einfach verdüttelt, ja. Aber...
dass ich sie, also ich weiß gar nicht, wo die sind, aber das ist eben dieses etwas erreichen.
Das sind wir Berliner.
Ja, Berliner. Ja, wahrscheinlich.
Das ist Berliner.
Ja. Ihr stellt das nicht so ins Schaufenster. Nee, das verstehe ich. Aber es ist spannend, dieses, kann man seine Erfolge feiern? Mir hat mal ein ehemaliger Chef gesagt, Verena, when you reach the top of the mountain, enjoy the view. So nach dem Motto, dann bleibst du erstmal auf diesem Plateau stehen, guckst dich ein bisschen um, genießt es und so, während ich ja schon wieder auf den nächsten Berg weiterheche. Und das habe ich mir immer angehört, dieses Feedback, und dachte so, ich verstehe es konzeptionell, aber habe ich keine Zeit für. Ja? Und es bedeutet mir dann leider auch gar nicht so viel wie anderen. Also auch wenn Leute dann sagen, wow, toll, was du jetzt wieder so. Und das ist eigentlich schade, weil ich mache es zwar nicht für andere und trotzdem könnte man ja mal innehalten.
Das stimmt absolut, gebe ich dir absolut recht. Das, was ich gelernt habe, aber auch viel später begriffen habe, nicht während meiner sportlichen Karriere, sondern erst lange danach, es geht auch nicht darum, was wir erreichen. Es geht nicht um diesen Ausblick, weil den haben wir uns auf Instagram wahrscheinlich schon 100.000 Mal angeguckt, sondern das, was zählt, ist dieser Scheißweg dahin.
Ja, und das stimmt.
Der Ausblick auf den Weg, der ist unbezahlbar, weil der ist mal, wenn du nach rechts guckst, ist der so, nach links ist der so, und man hat noch die Bergspitze irgendwie vor sich und dann hat man aber das Tal irgendwie so hinter sich. Und es ist immer der Weg, der am Ende irgendwie das Leben ausmacht und das ausmacht, was man am Ende erreicht. Und deswegen kann ich nur sagen, es waren auch bei mir nie die Medaillen. Es war nie, natürlich habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass ich mein Ziel erreicht habe. Aber wenn du dieses Wort Erfolg auseinander nimmst, dann geht es nie um das, was am Ende steht. Weil das ist nach einem Tag, nach 3 Tagen, nach einer Woche ist das verpufft. Sondern es geht um diesen Scheißweg bis dahin. Und der ist wichtig, ob das gut läuft, ob das schlecht läuft, ob man jetzt der Erste ist oben auf dem Berg oder ob man nur der 10. ist, ob es nur ein eigener persönlicher Erfolg ist oder ob es eben ein Erfolg ist, weil man die erste Frau ist, die auf dem Berg steht. Es geht immer um den Weg. Und das wissen viele nicht, weil viele nur das Große sehen und nur das Ende sehen. Und deswegen kann man eigentlich nur allen mit auf den Weg geben, auf dem Weg die Augen und Ohren zu spitzen und das alles aufzunehmen.
Das zu genießen.
Und das zu genießen, ganz genau. Dann kann man nämlich auch durchlaufen, so wie Verena.
oder du früher. Also du bist ja auch durchgelaufen, wie du gesagt hast. Aber ja, 7 Stunden am Tag trainieren ist ja unfassbar. Und wahrscheinlich bist du da auch abends nicht so viel ausgegangen und warst nicht auf der Wiesn feiern und hast irgendwie nicht am Wochenende rumgelegen, sondern wahrscheinlich auch noch trainiert und so. Und das ist ja schon, wenn wir jetzt über diesen Weg reden, viele geben ja auf dem Weg auch auf oder werden sehr unsicher oder bleiben stehen oder hadern mit sich, weil, sag ich mal, die soziale Bewertung so scharf ist. Also jemand, der so, ich will mal in Anführungszeichen sagen, besessen oder beseelt ist von einem Ziel, auf diesen Berg hochzukommen zum Beispiel, der oder die verhält sich halt anders als andere. Deswegen gibt es auch so wenige, die das tun. Wie schwer war das für dich, quasi auf deinem Weg dir treu zu bleiben oder den auch weiterzugehen, ohne immer zu denken, was denken die anderen davon? Ja, jetzt war ich wieder nicht bei dem Geburtstag dabei oder sag wieder, nee, ich trinke gerade nicht, weil ich bin im Training oder was auch immer.
Also es sind jetzt zwei Dinge, auf die ich antworten will. Bei der Frage, das eine ist natürlich, ich bin total crazy, wenn ihr mich solche Sachen fragt. Ich bin gebürtige Berlinerin. Ich bin bis zu meinem, ich glaube, 27. Lebensjahr habe ich in dieser Stadt gelebt. Ich kenne nicht einen Nachtclub. Ich kenne, also Restaurants kannte ich so ein bisschen. So dieses Weggehen, ins Kino gehen mit Freunden. Also es gibt so wahnsinnig viele Dinge, die hat mein Sohn jetzt mit 15 schon gemacht. Die habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe sie aber auch nie vermisst. Weil ich es nie gemacht habe. Und die Frage ist diese Abhängigkeit. Also ich finde diesen Satz, also ich bin nicht so ein Sprüchefreund, ne? Weil ich immer irgendwie denke, naja, das ist immer leicht gesagt und Sprüche muss man auch verstehen. Also es gibt viele Menschen, die lieben Sprüche und die lesen sie, aber ich glaube, dass sie sie gar nicht verstehen.
Die leben sie nicht, ja.
Ganz genau. Und ich glaube, man muss aufpassen, dass man sich viele Dinge nicht zu Herzen nimmt. Ich meine, ich sage das ja nicht so oft, aber ihr wisst beide, dass ich der totale Insta-Chaot bin und überhaupt bis heute nicht durchsehe und auch relativ wenig mache. Es tut mir für die Leute, die gerne mehr in Kontakt mit mir wären, tut es mir wahnsinnig leid, aber ich kann das nicht. Und ich glaube, ich kann das deswegen nicht, weil ich eben in meiner sportlichen Karriere viel einstecken musste und eben viel bewertet wurde. Und ich habe mit Bewertung bis heute eigentlich ein großes Problem und kann damit ganz schlecht umgehen. Das macht mich nicht schwach, im Gegenteil, das macht mich stark und ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann und wovon ich die Finger lasse und wovon ich nicht die Finger lasse. Das heißt, ich
was dir gut tut, was nicht.
Absolut. Ja. Ich poste ab und zu mal gerne was, Dinge, die mir wichtig sind, aber ich beantworte nie irgendwelche persönlichen Dinge, weil ich nicht in Kontakt kommen will und weil ich mich persönlich nicht bewerten lassen will, ob jetzt das T-Shirt irgendwie gut aussieht oder ob es jetzt eine Nummer zu klein ist und ich doch bitte lieber eine L anziehen sollte oder was auch immer. Also da bin ich nicht und viele denken, ich hätte so ein dickes Fell, aber das habe ich überhaupt nicht. Deswegen ist es schon schwierig, eben sich diesen Bewertungen zu entziehen. Und da sind wir wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Wir sind in der heutigen Gesellschaft so, dass wir immer nach rechts und links gucken, immer gucken, wie machen es die anderen, wie sind die anderen, wie benehmen sie sich. Und ich habe, je älter ich werde, ein zunehmendes Problem damit, wenn jemand kommt und sagt, das macht man aber nicht, das sagt man aber nicht, so ist man aber nicht, so macht man Dinge aber nicht. So, wo ich immer denke, wer sagt denn, dass man was nicht macht oder dass man Dinge nicht so angeht oder dass man Dinge nicht mal anders probiert. Ne? Wer ist derjenige, der eigentlich sagt, wie es zu laufen hat? Und deswegen glaube ich, ist einfach wichtig, dass man bei sich bleibt, dass man an sich arbeitet. Denn immer, wenn man sich selber perfektionieren will, also eigentlich bin ich ja vielleicht so bekloppt, dass ich jeden Tag irgendwie, ich will jeden Morgen, den ich aufstehe, immer eine Nummer besser sein, als ich das gestern war. Und vielleicht ist das eine total blöde Einstellung, aber es bringt mich dazu, an mir zu arbeiten und auch zu gucken, was habe ich falsch gemacht, ja, was kann ich verändern. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, gerade wenn man erfolgreich
total,
sein will.
Total.
Und ganz genau. Und dann eben einfach aufpassen muss mit den Leuten, die rechts und links sind. Wem kann man vertrauen? Es ist natürlich auch wichtig, dass man nicht alle Leute irgendwie wegschiebt, sondern dass man auch weiß, wo hört man hin? Ja, was ist wichtig und was ist nicht wichtig?
Aber ich finde es interessant, was du sagst. Ich habe gar nicht so ein dickes Fell, weil man ja jetzt vermuten würde, wenn man auf der Weltbühne in ein Schwimmbad springt oder wenn man wie Lea und ich sich auf Social Media oder in einem Podcast oder so exposed, dass das generell nur Menschen sein können, die Kritik abkönnen, die bei denen Bewertungen rein rausgehen, die ein dickes Fell haben. Und ich kann für mich sprechen, aber ich kann eigentlich für uns beide sprechen, dass das bei uns genauso ist. Wir nehmen uns Dinge so zu Herzen, die positiven wie die negativen. Wir blühen auf bei positivem Feedback und wir sind richtig traurig, wenn wir das Gefühl haben, wir werden angeschossen. Und jetzt nicht im Sinne von Kritik, Feedback, Reflexion, sondern wenn man so denkt, da neidet einem einer was oder so. So, und das wäre jetzt mal meine Frage. In den Momenten, wo du verloren hast oder Niederlagen eingesteckt hast, da warst du ja im Spotlight der Öffentlichkeit. Ja? Das war ja nicht nach dem Motto, wenn ich Erfolg habe, dann gehe ich da raus und wenn ich mich nicht so gut fühle, verkrieche ich mich, sondern das passierte alles vor den Augen der Weltöffentlichkeit.
wenn man nicht so ein dickes Fell hat, wie steckt man das weg? Wie vergisst man das auch wieder, wenn man nächstes Mal wieder auf dem Startblock steht, damit einen das nicht einholt? Weil eigentlich brauchen wir ja die Menschen, die Niederlagen einstecken und dann wieder rausgehen und weitermachen, weil sonst hast du irgendwann nur noch die Freaks irgendwie an den extremen Rändern, die das tun.
Vor allen Dingen ist auch wichtig, dass man, das Leben ist kein Ponyhof und das heißt, es geht nicht immer vorwärts. Wir haben alle, ich meine, manchmal sieht man die Niederlagen nicht. Manchmal sieht man diese kleinen Rückschritte, die man so hat, die sehen vielleicht nicht alle. Aber jeder Schritt zurück bedeutet wieder, dass man vielleicht im Zweifel zwei Schritte weiter nach vorne marschiert. Und wenn man sich meine Karriere anguckt, das war ja wirklich, ich war ja nie so ein rundgelutschter Drops, wo immer alles funktioniert hat, sondern bei mir ging ja eigentlich permanent immer irgendwas in die Hose und dann kam ich hinten.
Dann kamst du wieder wie Phönix aus der Asche.
Ja. Ja. Und das, ich glaube, das hat mich immer ausgemacht. Ich bin ein wahnsinnig emotionaler Mensch, wünschte mir manchmal, ich könnte meine Emotionalität mal in Rationalität irgendwie umwandeln, aber ich bin emotional chaotisch, was aber in meinem Sport oder in meiner Karriere auch sehr wichtig war. Und wie geht man mit diesen Niederlagen um? Ich glaube, man versucht sich zu besinnen, man bleibt bei sich. Das habe ich aber auch erst lernen müssen. Also es war am Anfang schon schwierig, zumal ich sage mal, mit 14 das erste Mal bei Olympischen Spielen war. Mit 16 bin ich meinen ersten Weltrekord geschwommen. Am Anfang lief irgendwie alles. Dann gab es mal Einbrüche. Dann haben alle gedacht, ich werde Olympiasiegerin. Dann bin ich doch nur Zweite geworden und habe mächtig auf die Nase bekommen dafür. Dann hatte ich irgendwann natürlich menschlich das Gefühl, ich bin nur etwas wert, wenn ich Erfolg habe. Und manchmal ist ja heute auch so, ne? Wir reden so von Druck irgendwie. Also ich kann mir gar nicht leisten, auf die Straße zu treten und 10 Kilo mehr zu haben und einfach mal eine schlechte Zeit zu haben, weil man das Gefühl hat, man wird direkt beobachtet und es macht
funktionieren.
Ganz genau,
ja.
Man muss so funktionieren. Und deswegen glaube ich, es ist immer der Glaube an sich selbst, ja, dass man bei sich bleibt und dass man einfach sagt, ich weiß, dass ich es besser kann. Ich glaube, was wichtig ist, dass man sich selber auch Fehler erlauben kann. Ja, also es gibt ja, ich habe so viele Freunde, für die sind Fehler dramatisch und das ist zum Beispiel etwas, was ich meinen Kindern irre mitgebe, dass ich sage, Leute, hört zu, ja, Fehler machen finde ich super. Ich freue mich über jeden Fehler, den er macht. Bescheuert oder blöd seid er, wenn er den Fehler nochmal macht. Weil Fehler sind dafür da, dass wir sie erkennen und dass wir dann sagen, okay, also
war so
vielleicht
doll.
Jetzt nicht so dolle, also probieren wir es nochmal und der Fehler passiert nicht nochmal. Und deswegen glaube ich, ist es reflektiert sein, sich mal zurücknehmen, einfach mal ein bisschen innehalten und weiter irgendwie daran glauben oder weiter sein Ziel verfolgen, weil darum geht es am Ende, ne? Was man so für eine Vision von sich selbst hat. Und wenn das
Absolut.
Eigene Ziel einfach nur ist, ich will jeden Tag irgendwie eine gute Tat vollbringen oder ich will jeden Tag mindestens einmal lächeln, dann hat man halt mal irgendwie 3 Tage eine blöde Zeit und dann denkt man in den 3 Tagen aber wieder, komm, ich will jeden Tag mindestens einmal lächeln. Und dann, also auch das ist ja ein Ziel. Ja, und dann muss man einfach dranbleiben. Also so dieses, ich bin auch kein Mensch, der sich gerne ausruht, by the way. Ja, also weil ich Angst habe, ich bleibe liegen, irgendwie aus Versehen. Ich habe noch nie, das ist so eine lustige Geschichte, ich habe noch nie auf diesen, im Handy auf diesen Schlummermodus gedrückt. Ich habe Angst, dass ich in den Genuss kommen könnte und dass mir die Schlummertaste gefällt. Ich stehe, wenn mein Wecker klingelt, stehe ich auf und ich würde nie Dinge tun, wo ich irgendwie denke, oh, das wird dann schwierig. Also möglicherweise als Schutz wirklich den Fokus nicht aus den Augen zu verlieren. Ich gehe gerne mal runter vom Gas und ich bleibe wahnsinnig gern mal stehen. Und ich gehe auch gern mal 2 Schritte zurück. Aber so innehalten und so anhalten und so wirklich so mal alle 4 von sich lassen, habe ich mir bis jetzt noch nicht wirklich getraut, noch nie.
Ich glaube, da können wir beide sehr viel mit anfangen.
Absolut. Absolut.
Obwohl ich schon doch so eine Snooze-Person bin. Nicht so eine schlummernde, aber schon so eine snoozige ab meinem Wecker. Aber Franzi hat das eben gesagt und ich glaube, da können ganz viele resonieren mit diesem Satz, das Gefühl, ich bin nur etwas wert, wenn ich Erfolg habe.
Mhm.
Und jetzt hast du ja anscheinend damals auch schon daran arbeiten müssen, weil du nicht immer nur erfolgreich warst, sondern genau wie du gesagt hast, da auch Niederlagen einstecken musstest. Und das, glaube ich, jeder Sportler auch versteht, dass es dazugehört. Wir in der Wirtschaft verstehen das noch nicht ganz so, aber die Sportler verstehen das, weil es geht gar nicht ohne. Aber wie definierst du denn heute für dich Erfolg?
Das ist eine gute Frage. Es fällt mir tatsächlich manchmal schwer. Also wenn man mich heute fragt, irgendwie, was ist ein großer Unterschied zu damals oder auch zu dem Leben als Sportler, es fällt mir heute manchmal schwer, nicht mehr so einschätzbar zu sein. Früher ging es in meinem Leben um Zeiten. Also bis heute habe ich...
Das Ziel war klar.
Das Ziel war klar und ich war messbar. Ich war in jeder Sekunde messbar. Jetzt, meine Mutter, die sagt manchmal, das ist doch toll. Und wenn die Kinder dann, ja, so ein Ich liebe dich ist doch schön, da sage ich, naja, aber Ich liebe dich ist auch schön, wenn man irgendwie nicht funktioniert als Mutter oder wenn das Essen mal nicht schmeckt, weil man es verbrannt hat. Also ich meine, da wären Ich liebe dich auch schön. Das will ich ja nicht nur hören, wenn ich irgendwas geleistet habe. Also heute ist der Erfolg in meinem Leben nicht mehr ganz so messbar. Es gibt natürlich hier und da Projekte, ja, und dann rufen Leute durch und die einen rasten total aus und die anderen sagen, ja, das ist ein schöner Anfang, Victoria Berlin, da bin ich mal gespannt, was kommt. Und die anderen geben gar kein Feedback und dann steht man wieder so da und sagt, naja, ist das jetzt eine coole Nummer, die ich da jetzt gerade mache oder eben nicht? Und ich glaube, dass das so ein bisschen manchmal auch das Problem bei euch in der Wirtschaft ist, ja, dass sich Erfolge abzeichnen, die man als Erfolge eigentlich noch gar nicht sehen kann, weil eben nicht die Kohle irgendwie fließt und weil das Invest nicht zurückkommt. Und trotzdem sind es Erfolge zwischendrin. Es sind Zwischenschritte, wo man weiß, das ist jetzt eigentlich ein Riesen-Step, den man gemacht hat. Ja, den würden andere vielleicht nicht irgendwie hinkriegen, aber da steht halt niemand mit der Uhr und es ist nicht messbar und da gibt es auch keine Medaille. Und das ist was mir heute manchmal wirklich fehlt. Ja, so dieses ganz klare, ich muss nicht jemandem erzählen, dass das gerade toll war, was ich gemacht habe.
Weil
sondern
das weiß jeder.
Ganz, ganz genau. Sondern im Sport weiß es jemand. Du schlägst an und dann bist du Erster, Zweiter oder Dritter, musst du nicht diskutieren. Und so ein bisschen in der Wirtschaft ist das natürlich schwierig. Es ist nicht ganz so messbar, weil die eine Firma ist vielleicht ein Ticken erfolgreicher, aber sie machen ganz unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, diese fehlende Messbarkeit ist im Zweifel dann doch schon schwierig.
Total. Und vor allen Dingen, weil auch in der Wirtschaft ja immer mehr diskutiert wird, ist Erfolg eigentlich wirklich nur noch Zahlen, also Umsatz, Gewinn oder eben auch zwischenmenschliche Faktoren. Und da fällt mir eine Geschichte ein, da habe ich dir danach auch sofort ein Video geschickt, weil ich selber so überrascht war. Ich saß bei der Teachers on Stage Konferenz hier in Berlin und plötzlich kommt ein Schulleiter auf die Bühne und bringt als Beispiel deinen Trainer und dich. Und zwar als Beispiel dafür, dass wenn Menschen Verantwortung übernehmen, in dem Fall dein Trainer, dann tragen sie die, auch wenn in dem Fall seine Schwimmerin oder auf die Wirtschaft übertragen, der Chef, die Gründerin, übernimmt die Verantwortung, auch wenn ihre Mitarbeiterin mal versagt. So, und diese weichen Faktoren, dass du eben gut führst, dass du Verantwortung übernimmst, die werden ja auch immer wichtiger und die sind noch weniger messbar. Und die Geschichte war eben, dass nach einer Niederlage bei dir er gefragt wurde, dein Trainer Norbert Warnatsch, was hat sie denn falsch gemacht? Ja, also jetzt hat sie verloren und das war ja jetzt alles Murks. Und was hat sie denn falsch gemacht? Und wollte eigentlich auch gar keine Antwort haben, sondern war so nach dem Motto, haben wir jetzt alles schon analysiert. Und er hat dann so ganz ruhig geantwortet, sie, also Franziska hat gar nichts falsch gemacht. Ich habe den Fehler gemacht. Sie hat alles gemacht, wie ich es ihr gesagt habe. Aber ich habe es ihr falsch gesagt. Ich trage die Verantwortung für diese Niederlage. Und das hat mich so berührt, weil ich so denke, wenn du das auf die Wirtschaft überträgst, dass eben nicht in dem Moment, wo du Erfolg hast, stehst du als Chef, Chefin, Gründerin vorne und in dem Moment, wo was schief geht, schiebst du deinen Mitarbeiter nach vorne, sondern du stehst vorne, du trägst die Verantwortung. Und deswegen mal da reingefragt, wie war das, so jemanden zu haben und ist das normal im Sport? Denn in der Wirtschaft ist es noch nicht normal und wir arbeiten dran, dass diese Beispiele mehr werden.
Ja, das ist, du hast natürlich absolut recht. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Faktor, ne? In der Wirtschaft zu bemessen, wann ist eine Firma erfolgreich. Und sagen wir mal, wenn sich eine Firma mit ihren Mitarbeitern, langjährige Mitarbeiter hat, das ist schon mal, das ist ein Erfolg, der fällt nicht auf. Aber wenn du irgendwo hinkommst und die Mitarbeiter sagen, ich bin schon seit 12 Jahren da, ich bin schon seit 10 Jahren da, macht irgendwie einen anderen Eindruck, als wenn du irgendwo reinkommst und dann haben die gerade allererst seit 3-4 Wochen irgendwie dabei, ja? Also auch das ist ja ein gewisser Erfolg.
Total.
Weil das musst du erstmal schaffen, die Mitarbeiter so an deine Firma zu binden. Zu der Frage, wie man selber damit, du hast mir das geschickt und ich hatte dir ganz schnell geantwortet, ich habe Tränen in den Augen. Ich bin Einzelsportlerin und ich bin bis heute eine miserable Mannschaftssportlerin. Ich darf es gar nicht so laut sagen. Ich hoffe, dass den Podcast irgendwie meine Jungs nicht so schnell hören.
Mama ist kein Teamplayer, Jungs. Habt ihr gehört, ne?
Also für mich war immer wichtig, dass ich das alles mit mir ausmachen kann und dass ich zum Beispiel auch diese Fehler, die gemacht werden, dass ich die machen kann und dass ich dafür gerade stehen kann. Und Schon bei der Vorstellung, dass Lea liegen bleibt und wir irgendwie 5 Minuten zu spät zu irgendeinem Termin kommen und der zu uns sagt, sorry, aber wenn sie 5 Minuten früher gekommen wären, es würde mir schwerfallen, Lea zu verzeihen und zu sagen, du solltest vielleicht am nächsten Morgen mal ein bisschen zeitiger aufstehen. Also natürlich würde ich ihr verzeihen, aber es ist so, also in einem Team, aber wahrscheinlich bin ich so groß geworden und wahrscheinlich ist es das, was mir antrainiert wurde.
Konntest dich einfach auf dich selbst verlassen. Ja.
Und so war ich immer Einzelsportlerin und habe natürlich auch die Dinge immer mit mir selbst ausgemacht. Und es lag immer an mir und ich habe immer an mir gearbeitet. Da gab es überhaupt keinen Blick nach rechts und links. Erst am Ende meiner Karriere ist mir auch da wieder bewusst geworden, dass das eigentlich gar nicht stimmt, sondern dass der Trainer dazu gehört, die Physios, die Familie, die Freunde, die ja auch Rücksicht nehmen. Ne? Also früher habe ich gedacht, das ist ja ganz normal, dass alle Rücksicht nehmen und dass alle fein damit sind, dass ich nie da bin. Und wenn ich dann mal sage, ich hätte jetzt am Mittwoch Zeit, dann haben aber auch bitte alle am Mittwoch Zeit. Schiebt sich bis heute, also manchmal habe ich so Anwandlungen heute immer noch, aber das ist wahrscheinlich,
kommt
weil ich
keiner
so,
mehr.
So. Aber heute kommt weniger. Und deswegen ist da ganz einfach die Antwort, der Druck, und wir sind ja beim Thema Druck und wie geht man damit um, der ist natürlich auch viel einfacher zu verteilen, wenn es mehrere Schultern gibt. Ne? Und nicht zu vergleichen mit, ich schieb da mal was ab. Also das ist zum Beispiel auch was ich bei Mannschaften manchmal so ein bisschen fragwürdig finde. Ne? Also bist du mal nicht so gut drauf und dann versteckst du dich halt und dann gewinnst du eine Medaille, aber eigentlich war es dein schlechtestes Spiel, was du je gemacht hast. Also wo du natürlich im Einzelsport entweder bist fit oder bist nicht fit. Also wenn du nicht kannst, dann
ja,
läuft gar nichts.
Ja.
Aber zu merken, dass das echt auch Spaß macht, Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen und es macht auch mehr Spaß, gemeinsam zu feiern, als sich mit seiner Champagnerflasche irgendwie zu Hause einzuschließen und die selber zu trinken. Also ich glaube, das ist wirklich gut, dass das alles so ein bisschen in die Richtung kommt, sich wieder gegenseitig mehr zu vertrauen, sich gegenseitig mehr mitzunehmen. Eben nicht so, wie es im Einzelsport wichtig ist, aber es gibt ja eben auch tolle Mannschaftssportarten, sondern eben zusammenzuarbeiten und zu versuchen, auch gemeinsam was Großes zu schaffen. Ja? Also das bewundere ich in der Wirtschaft, das bewundere ich bei euch im Übrigen sehr, ja, dass ihr ja beide absolut dafür steht, dass er eigentlich alle mitnimmt. Also ihr würdet wahrscheinlich noch mehr mitnehmen, als überhaupt irgendwie reinpassen. Aber
muss es schon voll, aber
ja,
komm aufs Dach.
Absolut.
Leg dich aufs Dach, wir
ganz
haben noch
genau,
Platz für dich.
Genau so seid ihr. Und das ist toll. Und ich glaube, dass das ist auch ein Stück weit euer Erfolg. Ja, und das ist toll. Und ich meine, wenn die Leute schlau sind, dann gucken sie sich an der einen oder anderen Stelle was ab. Also die Nummer mit, ich lege mich aufs Dach vom Bus, da bin ich raus. Das mache ich nicht. Entweder fahre ich mit und kriege einen schönen Platz oder ich nehme den nächsten
oder
Bus.
Oder ihr könnt es vergessen.
Aber apropos, du fährst mit und kriegst einen schönen Platz. Du hast ja mit einem der schönsten Plätze bei eurem neuen Herzensprojekt. Jetzt, ich sag bewusst eures, weil ich sozusagen mich da so als Cheerleader an der Seite die ganze Zeit sehe. Aber es ist einfach eine Gründung von Verena. Und Franzi, du hast dich ja entschieden, da sogar in den Aufsichtsrat von FC Viktoria Berlin zu gehen. Und das ist ja jetzt genau mal ein Teamsport. Es ist nicht ein Einzelsport. Es geht um alle. Da müssen viele mitgenommen werden. Verena hat sich noch entschieden, 87 Investorinnen auch noch mitzunehmen und aufs Dach des Busses zu packen. Also,
Die haben alle Sitzplätze. Entschuldigung. Ja.
Das heißt, da sind jetzt richtig viele dabei. Jetzt gerade mit dem, was du eben gesagt hast, was hat dich denn überzeugt, dass du jetzt bei dieser neuen Herausforderung gesagt hast, ich will dabei sein, ich will auch irgendwie nicht nur Botschafterin sein oder Gesicht, sondern ich will wirklich Teil dessen sein. Was hat dich da so überzeugt?
Also absolut ausschlaggebend, schnelle Antwort, die Bewunderung für das, was ihr macht und wie ihr es gemacht habt in den letzten Jahren und die Bewunderung für etwas, was mir fehlt. Also ich muss ja auch sagen, ich bin jemand, der Herausforderungen liebt und ich setze mich gerne mit mir selbst auseinander und ich liebe es, an anderen Dinge festzustellen, die mir fehlen oder Dinge zu sehen, die ich nicht kann und Dinge zu sehen, die anders sind, als ich bin. Und dieses Mitnehmen und dieses mit Simon, also ich hätte es wahrscheinlich alleine gemacht, wenn ich die Chance gehabt hätte.
Gott, sie sind so ein Investor oder eine Investorin.
aber die Idee ist toll und es ist ein, alle mitzunehmen und alle mit einzubinden und es anders anzupacken. Und ich habe ganz klar gesagt, ich bin eine absolute Einzelsportlerin. Ich wäre eine miserable Mannschaftssportlerin, was aber nicht heißt, dass ich die Mannschaftssportler nicht bewundere und beneide dafür. Weil dieses Feiern danach und dieses Zusammenstehen und das, was man hat in der Mannschaft, das habe ich so nie gelernt und das hätte ich gerne gehabt. Also ich hätte es nicht gekonnt, aber ich hätte es gern irgendwie gehabt. Und so sehe ich das eigentlich jetzt. Ja, es ist ein Projekt, was toll ist, was mir so wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen wäre, eben in dieser Massivität mit so vielen Leuten, mit so vielen Ideen und mit so viel Platz für Träumen. Also ich habe es eingangs erwähnt, ich bin chaotisch, ich bin nicht organisiert, ich bin so eine Träumerin. Ich träume gerne. Ich weiß nicht, was übermorgen passiert. Und das finde ich super, weil ich lasse mich irgendwie überraschen. Und ich liebe das, wenn Projekte so nach oben offen sind. Ja, wenn es nicht heißt irgendwie, also wir gehen jetzt den Weg und dann gucken wir mal. Und wenn wir dann am Ziel sind, dann klatschen wir uns alle zu und dann gehen wir ein trinken und dann war es das. Sondern das ist so alles. Und das ist so. Das
und Franzi, trotzdem hat die Aufgabe ja wieder das, was du liebst, und zwar die Messbarkeit.
Absolut.
Also du hast ja jetzt was gefunden, wo du was Neues machst in einer neuen Rolle, die du so noch nie hattest, und trotzdem eine totale sportliche Messbarkeit hattest, wie du sie früher gesucht hast.
Absolut.
Und das ist ja schon toll jetzt.
Ja, absolut, das stimmt. Und vor allen Dingen auch in der Beziehung, ich glaube, ich wollte auch so ein bisschen mit Verantwortung tragen. Also Aufsichtsrat zu sein, ist zu beaufsichtigen, finde ich super. Also ich stehe gerne daneben und gucke mal, ob das so gut läuft mit den Gründerinnen und den Investorinnen und Investoren.
Fühle mich auch sehr beaufsichtigt, ja.
Und es ist so ein bisschen so mitbewegen. Also ich glaube an der Stelle, ich sage es ja schon die ganze Zeit irgendwie, also die zuhören müssen, denken, ich habe einen Knall, ja. Also ich fordere von mir sehr viel und ich will, also wenn ich dabei bin, dann will ich auch richtig dabei sein. Ich sitze gerne nur nicht mit dem Stuhl irgendwie am Rand und gucke nur zu und feiere dann mit, weil man mich reinlässt, weil ich vor 30 Jahren mal was Großes gerissen habe, sondern ich habe gern Teil und ich bin gern mit drin und ich gebe gern das, was ich geben kann. Und das ist vielleicht im Aufsichtsrat bei Victoria irgendwie eine schöne Geschichte, da mit was zu geben. Und am Ende des Tages ist es Sport. Es ist also auch tatsächlich ein Thema, in dem ich mich auskenne. Es ist nicht ein Sprung ins kalte Wasser, was mir heute ja nicht mehr so liegt, und nicht irgendeine Wirtschaftsgeschichte, die ihr hättet ja auch ohne weiteres gründen können, sondern es hat was mit dem zu tun, was ich generell liebe. Und natürlich das ganze Thema Gesellschaft und Frauen. Und ich bin all in.
Ja. Und das ist, glaube ich, das, was uns da alle eint. Und das ist auch das, was ich so beeindruckend an Leistungssport. Wir haben ja auch Ariane Hinks dabei, Lea, weißt du ja, die Fußballweltmeisterin. Und die hat ja gerade auf der Bits and Pretzels mit mir so eine Rede gehalten oder eine Ansprache. Und dann denke ich so, wie geil, ich bin mal nicht die Größenwahnsinnigste im Raum, ja? Also so die Träume von Leistungsspitzensportlerinnen, die sind so viel nach oben hin offener. Und also sowohl Franzi, du als auch Ari sagen immer so, ja, also wenn wir in der ersten Liga spielen, ist super, aber dann geht's eigentlich erst los. Und ich so, okay, cool. Weil immer, wenn ich sage, wir spielen irgendwann in der ersten Liga, sagen alle, bist du wahnsinnig, da kommen wir ja nie an. So, also deswegen dieser Mut, dieses nach oben hin offene und das ist ja, warum haben wir dieses Thema heute gesetzt, mal dieses, ja, wir dürfen groß träumen, ja, wir fallen dann auch auf die Nase, ja, wir dürfen uns auch
in den Wettbewerb gehen.
Wir dürfen in den Wettbewerb gehen,
voll.
Wir dürfen Druck empfinden, ja. Wir dürfen leisten, das wird auch viele Stunden kosten, das wird auch nicht immer bequem und phasenweise werden uns Leute angucken und sagen, die haben nicht alle Tassen im Schrank, aber also ich bin immer so, habe ich ja schon 100 Mal gesagt, wir haben ein Leben und wenn ich da mit 80 drauf zurückgucke, dann darf das auf keinen Fall sich ausschließlich in der Komfortzone abgespielt haben und dafür kämpfe ich jeden Tag.
Besser könnte man es nicht sagen, ne? Ja, absolut, da hast du total recht.
Ja, also Franzi, ich lieb's, weil es gibt zu wenig Narrative aus Leistung ist Segen und nicht nur Fluch und Druck macht einen auch besser und macht einen nicht nur klein. Also insofern tausend Dank, dass du da warst.
Wahnsinnig gern.
Und ich find's schön, dass du auf Instagram dich bisher gar nicht so viel zeigst, weil nach diesem Gespräch hast du auf jeden Fall, ich glaube, wo sind wir inzwischen, Lea, bei 35.000 Zuhörer und Zuhörerinnen, 35.000 Fans mehr. Also danke.
Vielen, vielen Dank.
Jetzt kommt Werbung.
Ja, heute möchten wir euch A-Work vorstellen.
Und das ist ein Business-Tool, was euch hilft, eure Teams zu managen. Also es ist ein Tool für Teams. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir ja sowohl ein großes Remote-Team selber bei Ten More In haben, als auch wir als Business Angels, Verena und ich, ganz viel mit Startups arbeiten, die wirklich groß den internationalen Markt aufmischen. Und die Herausforderung an diese Teams, die wachsen seit Jahren. Denn die Kolleginnen sind nicht mehr am gleichen Ort. Sie arbeiten oft asynchron, bekommen ganz viele Anfragen. Es ist noch immer sehr mühselig für viele Teams, ihre Projekte gemeinsam zu managen. Und es gibt viele Tools, aber die sind meistens kompliziert. Oder wir haben halt Excel-Sheets, ganz viele unterschiedliche. Und das hilft da auch nicht. Und was bräuchte es also? Ein einfaches Tool, das leicht zu bedienen ist, das alle direkt verstehen und womit sich Teams unterstützt fühlen, ihre Projekte erfolgreich abzuschließen.
Und genau das ist A-Work, ein Projektmanagement-Tool aus Hamburg, mit dem über 3000 Teams besser und glücklicher zusammenarbeiten können. Vor allem Agenturen, Beratungen und Tech-Unternehmen nutzen A-Work. Und es hat einfach einen klaren Fokus auf ein intuitives und einladendes Design, vereint mit Projekt-, Teamplanung und Zeiterfassung in einem Tool. Und wenn ihr auch besser, schneller und produktiver zusammenarbeiten wollt, dann testet jetzt A-Work kostenlos. Auf awork.com, awork.com gibt es alle Infos. Und den Link findet ihr wie immer auch in unserem Linktree. Werbung Ende. Was bewegt dich?
Ja, ich habe mich ja viel mit Mentorin-Dasein beschäftigt in letzter Zeit, weil ich ja dieses Reverse-Mentoring-Programm mit LinkedIn gemacht habe und hatte jetzt meine zweite Session auch mit meiner Mentorin, wo ich Mentee war. Und die haben beide so unfassbar gut funktioniert, dass ich wirklich dachte, okay, was hat denn da geklappt, was sonst eigentlich nicht klappt? Und dann habe ich mir letztens wieder einen wundervollen Talk angeguckt. Ich weiß ja, kennst ja, ich gucke mir laufend solche YouTube-Talks an. Und zwar ist der von Sheryl Sandberg und der heißt Sheryl Sandberg und Adam Grant Discuss Option B at Wharton. Also die sind beide in der Wharton-Universität, wo Adam Grant lehrt und sprechen über ihr Buch Option B darüber, was eigentlich ja darum geht, wie ihr Mann verstorben ist und wie sie mit diesem Schicksalsschlag umgeht. Und das ganze Gespräch geht aber dann auch darüber, was wir eigentlich tun müssen, um bessere Karrieren für Frauen zu bilden, wie wir eigentlich Mentoren richtig finden, ob Personal Branding überhaupt sein sollte oder ob wir nicht eigentlich wir sind und gar keine Marke brauchen. Ja? Also sind wir ein Produkt, was verpackt werden will? Sowas alles. Und auf jeden Fall fand ich diesen Teil zu Mentorin sein da total spannend, weil der jetzt so wieder extrem resoniert hat. Und zwar ist es ja meistens so, und Verena, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber die Sheryl hat das auch gesagt, dass die Sheryl, meine die Freundin Sheryl.
Genau. Meine liebe Sheryl, die auch immer bei mir beim Salonabend ist.
Genau, ja. Na klar. Ja. Die hat das auch gesagt, dass, dass ganz viele Frauen vor allen Dingen fragen, würdest du meine Mentorin sein? Und Männer das nie fragen.
Nee.
Und
mich haben das schon so viele Frauen gefragt.
Ganz viel. Und dieser Satz funktioniert einfach nicht. Und sie sagt dann einfach immer, no, I can't. Und warum? Weil ich Mentorin sein möchte von Menschen, mit denen ich wirklich arbeite, die ich wirklich kenne. Und es ist quasi so, wie wenn du auf einer Straße eine fremde Person ansprichst und sagst, willst du meine Freundin sein?
Willst du mit mir gehen? Ja.
Genau. Und dann aber auch noch nicht mal beidseitig, sondern möchtest du meine Freundin sein? Also möchtest du für mich da sein? Ich gebe aber nichts zurück übrigens. Du sollst mir helfen, ich nicht.
Beziehungsweise du musst ja sagen, bevor ich dir sage, was ich zurückgebe. Genau.
Genau. Und auch, ob du mich überhaupt magst oder ob du mir helfen willst, das wissen wir alles noch nicht. Also es funktioniert einfach so nicht. Und jetzt ist ja die Frage, wie funktioniert es denn?
Ja.
Und das habe ich jetzt gerade bei diesem Reverse Mentoring auch so krass gemerkt. Es funktioniert nur, wenn du wirklich eine Beziehung hast miteinander, wenn du in irgendeinen Kontext hast, eine Arbeitsbeziehung, diese Menschen kennst und wenn es an Inhalte gebunden ist. Also wenn dich die andere Person auch inspiriert, egal ob sie jünger ist, in einem anderen Umfeld, weniger Erfahrung hat, darum geht's gar nicht. Aber du musst irgendwie einen Mehrwert mitbringen und zwar einen inhaltlichen und nicht nur ein, kannst du mir bitte einseitig helfen und ich saug alles auf. Und das war jetzt so krass bei diesem Reverse Mentoring, dass diese beiden
jungen Menschen, die ich da kennengelernt habe, sich so ins Zeug gelegt haben und mir versucht haben zu zeigen, wie ich mit der Gen Z arbeiten kann, was für Produkte ich für die Gen Z bauen sollte, wie ich mit denen umgehen muss, dass sie bei mir arbeiten wollen und so weiter. Und natürlich ich dann auch wieder was zurückgebe, ja, durch sinnvolle Fragen, durch Impulse, durch meine Reichweite, durch was auch immer ich so zu geben habe. Und so entsteht dann eine echte Beziehung und ein echtes Win-Win.
Und dann kann man irgendwann die Frage stellen, sag mal, können wir das verstetigen hier? Nicht? Mhm. Also wenn ich Menschen, genau wie du sagst, wenn ich schon eine Beziehung habe und denke, wow, die gibt mir so viel an positiver Energie, an neuen Erkenntnissen, dann hast du ja ein ganz anderes Mindset, wenn die Frage kommt, als wenn sie ganz am Anfang der Reise kommt.
Total. Und dann fand ich auch noch einen sehr guten Punkt von ihr, dass sie sagt, und Peer-to-Peer-Mentoring wird total unterschätzt. Also Mentoring auf der gleichen Ebene, weil beide haben ganz krass was von der Beziehung, beide haben eine andere Erfahrung, können sich gut untereinander austauschen und helfen. Und sie meinte sozusagen, laut den Studien ist es quasi ähnlich erfolgreich, wie wenn du Mentoren nimmst, die schon weiter sind als du. Also vielleicht sollten wir das auch nochmal mehr stärken, dass man sich wirklich Leute in seinem Umfeld in demselben Kontext sucht, wo du sagst, wollen wir eigentlich so ein Sparring miteinander machen? Das wäre doch mal toll, die du hoffentlich auch schon kennst. Das wichtigste Learning für mich war wirklich, es ist eine Beziehung, wie jede andere Art von Beziehung. Und du musst was reingeben, um was rausnehmen zu können.
Und du musst miteinander wachsen, weil als wir uns vor 10 Jahren kennengelernt haben, da waren wir auch beide noch nicht so weit und haben uns trotzdem, wir haben es jetzt nicht Mentoring genannt, aber de facto war es jetzt 10 Jahre ein gemeinsames Mentoring, dass man immer wieder der anderen gespiegelt hat, Tipps gegeben hat, Erfahrung geteilt hat. Also ich finde das sehr richtig, nicht immer nur sich nach oben zu orientieren für Mentoren, sondern auch mal zu gucken, wen habe ich denn um mich herum, der oder die mir helfen könnte, da wo ich jetzt gerade stehe.
Ja. Meine Frage an.
Liebe Lea, liebe Verena, ich bin Konsti und mich würde interessieren, welches Buch lest ihr eigentlich gerade?
Ja, ihr kennt mich jetzt so langsam. Ich höre ganz viele Podcasts und gucke verschiedenste Videos, TED-Talks und so. Aber ich lese immer noch seit Monaten dasselbe Buch, und zwar Life Force von Tony Robbins.
Bin immer noch das hast du schon auf der Hochzeit in Mallorca, weiß, auf Mallorca Ende Juni warst du schon auf Seite 3.
Es wird überhaupt nicht besser. Und deswegen glaube ich, Verena, ist es besser, wenn du die Frage beantwortest.
Du meinst, du hast da keine Glaubwürdigkeit bei dem Thema, ja? Es ist so, wie wenn ich anfange zu sagen, mich hat folgendes Zitat inspiriert oder ich habe folgendes Video geguckt.
Und alle so,
das
ja, ja.
Glaubt mir auch keiner. Ja, also, nein, das beantworte ich natürlich sehr gerne. Und ich lese tatsächlich zurzeit gerade den Pick of the Month aus Reese Witherspoons Book Club. On the Rooftop heißt es. In der Hoffnung, dass das mein nächstes Untamed wird. Ich habe gerade erst angefangen, kann noch nicht da viel zu sagen. Und daneben liegt 4000 Wochen, das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement von Oliver Berkman.
Das wurde
Berkman.
Mir auch schon mehrfach empfohlen.
Ja, das wurde mir so oft jetzt empfohlen und das lese ich danach. Und eigentlich ist das ja total kontraintuitiv zu, was ich sage, weil ich sage ja, das Leben ist gemacht für Zeitmanagement.
Total,
ja.
Ich auch. Plus
ja,
eins.
Also das ist ja überhaupt der einzige Grund, warum ich das Leben hinkriege. Und ich bin sehr gespannt, ob er mich vom Gegenteil überzeugt, dass ich also ab jetzt irgendwie Hang Loose mache und in den Tag reinlebe.
Bin ich gespannt, ob das die Konsequenz seines Buches ist. I don't know. Aber mal gucken. Und nein, sag mal, aber jetzt hast du ja losgelegt, apropos Reese Witherspoons Book Club, mit deinem Book Club wirklich. Also du hast da jetzt richtig gesagt, das machst du.
Ja, vor allen Dingen, ich muss wirklich immer wieder überlegen, was war das, vor 3-4 Folgen oder so, dass du mir diese WhatsApp da geschickt hast. Und ich weiß noch, dass als ich da dachte, okay, da sprechen wir heute im Podcast drüber, dass ich noch so dachte, ja, erzähl mal, was du da für eine Idee hast, nach dem Motto, mache ich eh nicht. Und dann habe ich ja einfach nur diesen Insta-Handle reserviert, nach dem Motto, bevor ihn jemand
nicht,
anders
jemand
reserviert.
Anders nimmt.
Genau. Und dann dachte ich so, ich kann jetzt nicht so eine leere Insta-Page haben. Da habe ich da also mal irgendwie so ein paar, so einen schlauen Spruch, ne? Erstmal mich an dir orientiert, schlauen Spruch hochgeladen und zwei Bücher in die Kamera gehalten. Und dann hat mich irgendwie die Lust und der Ehrgeiz gepackt, dass ich gedacht habe, ey, das ist ja eigentlich das total geile Projekt, ja. Und ich lieb's ja eh. Und jetzt muss ich es halt irgendwie nur an den Start bringen. Und dann kam wie immer, und ich finde einfach, dieser Podcast hat uns einfach schon so viel Gutes gebracht, ja. Dann kam also die erlösende Nachricht einer Zuhörerin, die geschrieben hat, oder die über ihre Freundin, die mit der ich schon verbunden bin, mir hat mitteilen lassen, sie würde wahnsinnig gerne meinen Book Club unterstützen als Werkstudentin. Und sie hätte dieses Jahr 62 Wirtschaftsbücher gelesen.
Unfassbar.
Und ich war so, okay, she's my girl, ja. Und Constanze studiert in Barcelona und ist jetzt meine Werkstudentin beim Book Club. Ist so euphorisch, hat so viel Bock, das mit mir zu machen. Macht es so geil jetzt schon auf den ersten Metern. Da habe ich natürlich auch gleich schon...
Ihr wächst ja jetzt schon auf Instagram, ohne dass ihr überhaupt... Ihr habt jetzt gerade euren ersten Pick released und wächst jetzt schon.
Wir wachsen jetzt schon und jetzt lesen wir diesen Monat alle zusammen. Und da kommst du ins Spiel. Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Das habe ich schon diverseste Male in den letzten 2 Jahren empfohlen, aber irgendwie hat es bei dir zumindest noch nicht gefruchtet.
Doch, ich habe es mir krass gemerkt und dachte auch echt, das würde ich gerne mal lesen. Also dann bin ich jetzt dabei.
Na bitte. Mhm. So, und das lesen wir jetzt im Oktober.
Das heißt, das muss ich dann bis Ende Oktober lesen, oder wie funktioniert
das? Genau, okay. Das musst du jetzt bis Ende Oktober lesen und dann diskutieren wir drüber. Und du wirst, ich weiß es jetzt schon, nächste oder übernächste Woche im Podcast sagen, Verena, dieses Buch, das hat ja der Himmel geschickt, dass du mir das empfohlen hast zu lesen. Also mein Leben ist ja so viel besser, seit ich in diesem Buch lese. Und deswegen musst du einfach bitte nur anfangen. Ja, jeden Tag eine Seite. Du hast doch immer solche Habit-Tracker-Apps. Das musst du da jetzt mal reinschreiben. Ja. Das war's auch schon wieder für heute. Wie schade, denn ich könnte hier noch stundenlang weiter quatschen über Bookclubs, über Körper am Anschlag, über was nicht alles. Und das mache ich aber nicht, weil ja du, liebe Lea, krank bist und ich es wirklich sehr zu schätzen weiß, dass du dich für mich aus dem Bett geschält hast. Und
extra geduscht.
Das wäre nicht
sieht
nötig
zwar keiner,
gewesen.
Aber fühlt sich besser an.
Nee, siehst auch sehr sauber aus. Und darfst jetzt wieder ins Bett und ich hechel hier weiter durch meinen vollen Tag. Und wir freuen uns wie immer über Feedback und Likes und Herzchen und Sternchen und FollowerInnen auf Spotify. Da habe ich gesehen, sind wir bei 1900, wie heißt das denn, 5 Sterne. Also macht jetzt mal bitte die 2000 voll, ja? Ich mag solche Meilensteine. Und ihr könnt uns natürlich auch Kritik schicken, wenn es sein muss. Das könnt ihr ja dann eher Lea schicken.
Lieber privat.
Und genau, und die hat jetzt auch das letzte Wort.
Von Richard Branson. Life is a series of ups and downs. Make it worth your while.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.